Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und ich habe heute einen Gast in der Sendung, den manche von euch vielleicht kennen. Vielleicht habt ihr seine Single-Kolumne vor einem Jahr gelesen. Liebe zukünftige Lieblingsfrau. Gab's im Netz, auf der Seite vom Süddeutsche Zeitung Magazin. Da schreibt der Journalist Michalis Pantelouris sehr offen über sein Liebesleben. Das, was davon noch übrig ist oder was noch kommen könnte. Briefe an eine fiktive Frau, die er sich, nachdem er von seiner Frau verlassen wurde, für sein Leben wünscht. Eine zweite große Liebe quasi. Und auf der Suche danach hat Michalis auch kurz Online-Dating ausprobiert, zum ersten Mal. Vielleicht war es denn da, jemanden kennenzulernen?
Ich glaube, es ist immer noch genauso schwer wie immer, sich wirklich zu verlieben und sich wirklich einzulassen. Vielleicht ist es sogar noch schwieriger durch die gefühlte große Auswahl, die da ist. Aber jemanden kennenzulernen ist natürlich durch die ganze Technik und auch dadurch, dass Menschen heute offener dazu stehen können, was sie wollen, möglicherweise echt einfacher. Aber das, was ich ja suche, nämlich nicht einen bestimmten Typ Frau, sondern einen bestimmten Typ Nähe, das ist immer noch genauso schwer, wie es immer schon war.
Michalis Pantelouris heute in eine Stunde Liebe. Wir starten gleich aber erstmal mit dem Liebestagebuch. Los geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Und wir blättern in unser Liebestagebuch. Jede Woche hören wir da Geschichten aus dem Liebesleben von Hörerinnen und Hörern. Momentan immer wieder von Sarah. Und die hat jetzt eine Zugbekanntschaft gemacht. Erinnert so ein bisschen an den Film Before Sunrise. Zwei Unbekannte in einem Zugabteil. Ihr erinnert euch vielleicht, gespielt von Julie Delpy und Ethan Hawke, auf dem Weg nach Wien. Und aus einer kurzen Unterhaltung wird dann erst ein Flirt und dann noch ein bisschen mehr. Und so ähnlich war es auch bei Sarah. Nur hatte sie eine andere Frau im Blick und war sich nicht so ganz sicher, ob diese andere Frau auch interessiert ist.
Also ich war am Wochenende unterwegs. Ich bin mit dem Zug gefahren und schon bei mir am Bahnhof, also in meiner Stadt, ist mir eine Frau aufgefallen, die irgendwie, ich weiß auch nicht, die ich einfach sehr hübsch fand und wirklich sehr, ja, sie ist mir einfach aufgefallen, so. Und wir standen eben am gleichen Bahnsteig und sind dann auch in den gleichen Zug eingestiegen. Und dann, als ich umsteigen musste, ist mir aufgefallen, dass wir quasi ja wieder in den gleichen Zug einsteigen wollten oder in den gleichen Zug umsteigen wollten. Und der hatte dann aber Verspätung. Und dann standen wir da draußen in der Kälte am Bahnhof und haben eben auf unseren verspäteten Zug gewartet. Und das war so der Moment, in dem ich mich dann einfach zu ihr gestellt habe. Also erstmal so ein bisschen in die Nähe, dann kam eine Durchsage, dass der Zug Verspätung hat und sowas alles. Und ja, man sucht ja dann immer so ein bisschen so Blickkontakt oder man versucht so kurz so sich mit den anderen irgendwie so ein bisschen auszutauschen. Und ich habe dann sie eben dann angelächelt, als dann einer nebendran angefangen hat, dann wieder da über die Deutsche Bahn herzuziehen. Und genau, dann das war so unser erster kleiner Moment sozusagen. Aber ja, man weiß ja nie so genau, wenn man als Frau eine andere Frau anlächelt, ob die Frau vielleicht auch an Frauen interessiert sein könnte. Und dann sind wir eben in den Zug eingestiegen und ich dachte, ja komm, also jetzt hast du sie schon angelächelt und sie sieht wirklich wunderhübsch aus. Sie hatte so lange dunkelbraune Haare und der Schnee hat sich dann so auf ihre Haare gelegt. Und also ich hätte sie am liebsten in dem Moment die ganze Zeit nur angeschaut, weil sie so wunderhübsch, aber so ganz stille Schönheit sozusagen war. Ich weiß auch nicht, sie hat mich auf jeden Fall direkt umgehauen, so mit ihrem Äußeren. Genau, und dann habe ich mich einfach zu ihr in den Vierer gesetzt, dann, also weil sie ist vor mir in den Zug. Und ja, dann gab es immer wieder so kurze Momente, in denen man sich dann kurz mal dann so angelächelt hat oder ich habe sie dann gefragt, ob der Platz dann noch frei ist im Vierer und genau, dann haben wir uns angefangen zu unterhalten und wir haben so erzählt, was wir machen, wohin wir gehen, so diese klassischen Dinge, sage ich jetzt mal am Anfang, über die man sich so im Zug unterhält. Und dann habe ich zwischendrin immer mal wieder so versucht, so ein bisschen irgendwie ihr mal so ein Kompliment zu machen oder also hab das Ganze so in Richtung Flirt dann auch eher immer mal wieder gezogen und einfach angefangen, zum Beispiel über ihren Mantel habe ich dann so angefangen, dass der Mantel ja sehr schön ist und woher der kommt. Und dann hat sie ein bisschen was erzählt über sich, was sie so macht. Und dann meinte ich, dass es ja sehr bewundernswert ist, dass sie sich nach einer sehr interessanten Persönlichkeit anhört. Also ich bin quasi so von außen dann immer mehr so zu ihr gedrungen, sozusagen mit den Komplimenten. Und dann hatte ich überlegt, ob ich ihr irgendwie meine Nummer gebe oder irgendwas. Aber also ich musste dann auch, also dann aufgrund dieser Verspätung, musste ich dann relativ schnell dann wieder raus und in einen anderen Zug umsteigen, weil sonst hätte ich meinen einen Anschlusszug nicht bekommen. Aber so diese, ich weiß nicht, so diese halbe Stunde, die wir da im Zug hatten, das war einfach sehr, sehr schön und sehr aufregend. Also es war schon mehr als einfach nur ein nettes Gespräch und von meiner Seite aus definitiv. Und was sie so auch gesagt hat oder dann auch so in manchen Momenten ist sie dann so ein bisschen dann auch rot geworden, aber nicht auf so eine beschämte Art, sondern irgendwie so ein, als würde sie sich da wirklich drüber freuen und hat es auch sehr genossen in dem Moment, also da so ein bisschen umgarnt zu werden. Und also diese ganze Flirt-Situation beruhte nicht nur auf dem, was ich gesagt habe, sondern es kam auch immer wieder was von ihr zurück. Also und ich bin dann aufgestanden, meine Sachen zusammengepackt und sie ist dann irgendwie auch aufgestanden, weil sie dachte, sie müsste auch raus. Dann musste sie aber nicht raus, aber dann standen wir beide schon, dann haben wir uns einfach umarmt und das war dann so ein bisschen so eine Umarmung, die so ein bisschen zu lang war. Dieser Moment, in dem man merkt, okay, normalerweise würde ich mich jetzt wieder lösen aus der Umarmung, aber ich habe das einfach, das ging dann noch diese paar Sekunden länger und dann habe ich mich die ganze Zeit noch geärgert, dass wir nicht irgendwie Nummern oder irgendwas. Ich habe nur ihren Namen und ja, genau. Also weil das war wirklich so eine sehr tolle Frau, mit der ich mich gerne auch weiter unterhalten hätte, fernab vom Körperlichen. Aber das fände ich auch aufregend, also sie noch näher kennenzulernen. Also auf beiden Ebenen einfach, ja.
Wer weiß, ob sich die beiden irgendwann wieder begegnen? Wenn das passiert, gibt es im Liebestagebuch dann vielleicht die Fortsetzung. In einer Stunde Liebe haben wir jetzt Besuch. Kurze Beschreibung. Michalis Pantelouris, 43, hat zwei Töchter, wurde von seiner Frau verlassen, hat dann das Leben nach der Trennung ausführlich reflektiert. Erst in einer Kolumne fürs SZ-Magazin, jetzt in einem Buch. Es geht um die liebe zukünftige Lieblingsfrau und den komplexen Weg dahin, diese Frau zu finden. So. Und wir starten erstmal mit einer Art Steckbrief. Ist das eigentlich eine Beleidigung oder ein Kompliment, Romantiker?
Für mich ist es ein Kompliment, das stimmt ja.
Muss man sich nicht für schämen?
Ich schäme mich dafür nicht, ich schäme mich für andere Sachen.
Kommen wir vielleicht nachher noch zu. Wie sehr hat dir eigentlich der US-Schauspieler Jake Gyllenhaal bei der Verarbeitung der Trennung geholfen?
Oh, der hat mir tatsächlich sehr geholfen. Ich habe den relativ kurz nach der Trennung getroffen und mit ihm über einen Film gesprochen, in dem er einen jungen Mann spielt, der seine Frau verliert bei einem Unfall und hinterher feststellt, dass sein ganzes Leben eigentlich nicht seins ist. Und er zerstört das dann. Das zerbricht eigentlich erst, als er anfängt, das zu zerstören. Ein ganz toller Film heißt Demolition. Und in dem Moment, wo das, also wir saßen da und das passte so wahnsinnig gut zu meiner Situation, dass ich eigentlich dieses Interview umgemodelt habe in so eine Therapiesitzung für mich. Und der ist sehr, sehr klug, sehr, sehr reflektiert und nebenbei auch noch hat er so östliche Religionen studiert, vor allen Dingen den Buddhismus und hat mir ganz viele Hinweise gegeben und ich habe zum Beispiel durch Jake Gyllenhaal angefangen zu meditieren. Das ist ein wahnsinnig blasierter Satz, aber tatsächlich Jake Gyllenhaal hat mich zum Meditieren gebracht.
Das ist fast wie eine Art Mantra, das immer wieder in deinem Buch auftaucht, ist der Satz, du kannst nicht herumlaufen wie eine offene Wunde.
Das hat er mir gesagt, ja. Man muss Kontakt zu seinen Gefühlen haben und man muss das auch jeden Tag immer wieder mal, er nennt das bei sich selber einchecken und zu gucken, wie es ihm geht. Das mache ich auch, aber man muss sich auch verteidigen können. Man darf eben nicht den ganzen Tag rumlaufen wie eine offene Wunde.
Stichwort Gefühle. Wie wehrt man sich eigentlich als unfreiwilliger Single gegen den Tipp, lieb dich selbst, dann wird alles wieder gut?
Ich glaube, dadurch, dass man zurückgibt, das gilt aber für jeden. Das gilt nicht nur für Singles. Das ist nie falsch, sich selbst zu lieben, genauso wie es nie falsch ist, Gemüse zu essen. Das muss man nicht nur dann machen, wenn man zu dick ist oder ungesund sich ernährt hat und dadurch krank wird, sondern das sollte jeder tun. Das gehört zur Gesundheit dazu.
Was würdest du sagen, wofür ist Briefe schreiben gut?
Für mich selber ist vor allen Dingen das Schreiben erstmal gut, um meine Gedanken zu sortieren. Ich weiß manchmal erst, was ich denke, wenn ich es aufgeschrieben habe. Und beim Briefeschreiben ist besonders schön, dass es sich eben an ein ganz, ganz bestimmtes, oft sehr kleines Publikum richtet. Manchmal ja wirklich oder meistens sogar wirklich nur eine Person. Und wenn man sich überlegt, wie man es der erklären würde, wird man sich selber wahrscheinlich über viele Dinge erst richtig klar. Zumindest geht es mir so.
Warst du immer schon ein passionierter Briefeschreiber?
Ich war das ganz früher mal. Jetzt inzwischen schreibe ich natürlich auch vor allen Dingen WhatsApp-Nachrichten und so, denn sehr viel kürzere Form. Ich schreibe Briefe für mich manchmal, aber das hat tatsächlich erst nach der Trennung wieder richtig angefangen, dadurch, dass ich eigentlich angefangen habe, einen langen Brief an meine Frau zu schreiben. Jetzt muss ich dazu sagen, das war sogar noch kurz bevor ich wusste, dass wir uns trennen, dass sie sich von mir trennt, habe ich angefangen, einen Brief zu schreiben, um ihr zu erklären, was ich ihr alles nicht erklären konnte in so Momenten, wo man dann ins Diskutieren kommt. Und Diskutieren ist ja ganz oft Blödsinn, weil es ja meistens nicht darum geht, zuzuhören, sondern einfach nur seine Argumente loszuwerden. Und da waren wir in so einer Situation, wo ich dann angefangen habe, für mich das einmal so aufzuschreiben, in der Hoffnung, sie würde das verstehen.
Dann zum Schluss noch die Frage, was ist eigentlich leichter, mit Anfang 40 Single zu sein oder mit Anfang 20?
Ich war mit Anfang 20 nur, also kaum Single. Ich habe mein Leben habe ich in drei langen Beziehungen verbracht und war dazwischen immer nur relativ kurz Single. Ich finde es nicht einfach. Ich finde es irgendwie nie einfach. Ich glaube, es ist mit Anfang 20 vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil man so ein paar Dinge noch nicht hat mit sich. So die, man lernt sich ja auch erst im Laufe des Lebens immer wieder neu kennen.
Aber man könnte ja auch sagen, entgegnest du selber im Buch, dass man mit Anfang 40 ja viel, viel mehr Erfahrung hat.
Man hat viel, viel mehr Erfahrung und man hat aber auch Erfahrung mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten. Und man wird eigentlich immer wieder darauf zurückgeworfen, dass man an sich arbeiten muss. Mit Anfang 20 glaubt man noch, dass ein anderer Mensch einen glücklich machen könnte. Und tut er auch immer wieder. Aber ich glaube, am Ende geht es ja im Leben darum, dass man nur selber sich selbst glücklich machen kann, dass man nicht einen anderen dafür braucht. Einen anderen hat man, damit man ihm was geben kann, nicht damit man was kriegt.
Das Ende einer Beziehung ist eigentlich immer schwer, für beide. Nur eine Last ist noch schwerer, verlassen zu werden. Wie lange hast du nach der Trennung gedacht, ich bin vielleicht beziehungsunfähig?
Ach, der Gedanke tauchte schon immer mal wieder auf. Da tauchen aber so viele merkwürdige und blöde Gedanken auf, dass ich jetzt nicht sagen kann, wie ernst ich den immer genommen habe. Ich habe zwischendurch auch gedacht, ich bin vielleicht beziehungsunwillig und ich will das überhaupt nie wieder oder ich traue mich überhaupt nie wieder. Das ist ja doch ein Riesensprung ins Ungewisse, wenn man jemand anderem so ein Vertrauen schenkt, dass man ihn so nah an sich ranlässt. Und das war bei mir schon auch verletzt und ich hatte schon das Gefühl, möglicherweise sind da Sachen kaputt gegangen, die kann man nicht mehr heilen. Auf der anderen Seite ist es aber so, selbst Dinge, die nicht ganz wieder so werden wie vorher, die vernarben dann irgendwie, sind ein bisschen anders. In manchen Sachen muss man sich vielleicht irgendwie angewöhnen, neue Muskeln zu trainieren, wie wenn man, ich habe ein kaputtes Knie, mir fehlt ein halber Meniskus, da muss man dann die Muskeln drumherum stärken, damit sie die Aufgabe übernehmen. Und so ist es, glaube ich, nach so einer Verletzung auch, wenn man plötzlich dasteht und enttäuscht ist und sich einsam fühlt und sich verletzt fühlt und unsicher ist, ob man sich nochmal traut. Am Ende müssen wir da alle wieder rein und wieder genauso mit wehenden Fahnen in die Schlacht ziehen und auch wieder genauso untergehen. Sonst hat es für mich eigentlich keinen Wert. Ich möchte nicht mein Leben damit verbringen, halbintensive Beziehungen zu leben oder so. Ich möchte mich verlieben und ich möchte gerne meine Lieblingsfrau finden und mit der zusammen glücklich sein. Und wenn es nicht für immer hält, was ja der Normalfall ist heutzutage, dann soll es halt am Ende wieder genauso wehtun.
Jetzt hast du es schon selber gesagt, Lieblingsfrau ist ja auch der Titel deiner Kolumne. Und in dieser Kolumne kreist du immer wieder um den Gedanken, dass es ja vielleicht eigentlich nur diese eine große romantische Liebe im Leben gibt. Was meinst du, woher kommt dieser Gedanke bei dir? Sind es Hollywood-Filme? Was ist es?
Das weiß ich nicht. Ich hab, bei mir kommt es ganz doll daher, dass ich das erlebt habe. Ich habe, ich habe in dem Moment, wo ich sie geheiratet habe und auch während meiner Ehe, war ich mir sehr sicher, das ist die Liebe meines Lebens. Jetzt war ich vorher auch schon verliebt und war vorher auch schon in Beziehung mit ganz, ganz tollen Frauen. Und so im Nachhinein, vielleicht gibt es mehrere große Lieben. Ich glaube auch, dass es gar nicht unbedingt so die, also einen großen Teil davon macht man sicher selber, dadurch, dass man, was man dann tut, wenn man zusammen ist und in einer Beziehung. Das ist Arbeit in ihrem positivsten Sinne. Ich empfinde Arbeit, ich muss es immer dazu sagen, nicht als was Negatives, sondern ich glaube, Arbeit ist auch das, was uns so wichtig ist, dass wir da wirklich was rein investieren und dass wir da wirklich was für tun und dass wir bereit sind, da zu lernen und Entwicklung mitzumachen und so. Dass man schafft sich das sicher auch irgendwie selber, aber dass das so zusammenkommt, dass da jemand ist, den man so attraktiv findet und den man so bewundert und zu dem man dann solches Vertrauen hat, dass man sich da so fallen lassen kann und der einen gleichzeitig einem so nahe ist, dass man das Gefühl hat, der versteht mich oder zumindest genug von mir, um mich wirklich zu sehen. Das ist schon ein riesengroßes Glück und ich hoffe sehr, dass man das in seinem Leben ein paar Mal haben kann. Ich glaube das eigentlich auch, aber wenn es nicht nochmal passiert, dann wäre ich jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht, weil es ist schon was sehr Besonderes.
Jetzt ist die Trennung und die Verarbeitung der Trennung ein großer Teil im Buch. Das thematisierst du immer wieder. Und auf der anderen Seite fängst du auch sehr schnell an, darauf einzugehen, wie es eigentlich ist, sich wieder zu daten, Leute wieder zu treffen.
Ja.
Ich hatte den Eindruck, Flirten scheint dir eigentlich nicht wirklich so schwer zu fallen, oder?
Nee, ich glaube tatsächlich, ich benutze es manchmal auch als so eine Art Selbstverteidigungsreflex. Ne? Ich bin eigentlich ein vielleicht eher sogar unsicherer und ein bisschen schüchterner Mensch, aber ich kann das ganz gut überspielen. Ich glaube, das habe ich von meiner Mutter. Meine Mutter war eigentlich auch, glaube ich, in ihrer Selbstwahrnehmung eine Außenseiterin, ihr ganzes Leben immer irgendwie am Rand und hat das aber so charmant überspielt, dass sie eigentlich überall und in jeder Gruppe gut klargekommen ist und da sicher für die anderen nie so am Rand stand, wie sie selber sich gesehen hat. So fühle ich mich eigentlich auch. Und da fällt mir sozusagen das technische Flirten, fällt mir, glaube ich, nicht besonders schwer, wenn ich es in so einem Selbstverteidigungsmodus mache. Und dann muss man sagen, ich bin zwischen lauter Frauen aufgewachsen und ich mag Frauen wahnsinnig gerne. Und das hilft mir an manchen Stellen, glaube ich, weil Frauen das merken, dass sie bei mir jemanden haben, bei dem sie nicht dauernd drauf aufpassen müssen, eine konventionell gute Figur zu machen, sondern bei mir tatsächlich, glaube ich, jemanden haben, der das irgendwie auch ausstrahlt, dass er Frauen mag. Insofern komme ich mit Frauen ganz gut klar.
Das Suchen und Finden der Liebe, eigentlich für die meisten von uns eher so ein sehr intimes Thema. Und wenn es wackelig ist oder man auch mal vielleicht scheitert, dann erzählt man das wahrscheinlich eher dem kleinsten Kreis der Lieblingsmenschen. Beim Autor Michalis Pantelidis ist das anders. Er beschreibt im wahrsten Sinne des Wortes in seinem Buch, wie sich das neu auf die Suche nach der Liebe begeben bei ihm so angefühlt hat, wie es gelaufen ist. Ich wollte wissen, wie viel Zeit hat es eigentlich gebraucht, nach 10 Jahren Ehe, sich wieder mit einer anderen Frau zu daten?
Das waren ein paar Monate am Ende, aber da kommen so Sachen zusammen. Ne? Da kommt ja auch zusammen, dass man tatsächlich, wenn man da sitzt und wie ich verlassen wurde, sich das schon als Mann natürlich verletzt und gedemütigt fühlt. Und dann hatte ich auch so eine Phase, wo ich beruflich als Autor eine ganz, ganz trockene Zeit hatte. Und wenn man dann so mit so in mehrfacher Impotenz da sitzt, dann freut einen das auch so, wenn jemand anders signalisiert, dass er einen attraktiv findet, dass das schon, naja, das hat schon was sehr, sehr, ich will nicht sagen süchtig machendes, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass man dann auch versucht, nicht alleine komplett da immer nur zu zergehen zu Hause, sondern rausgeht und unter Leute und Leute trifft und so. Auch das ist ein bisschen, glaube ich, so eine Überlebensstrategie gewesen. Aber das erste echte Date hat ein paar Monate gedauert.
Du startest mit diesem Date und dann folgen auch noch 2 weitere. Also irgendwann laufen parallel 3 Frauen, so wird es im Buch beschrieben. Wenn du jetzt dieses Datingverhalten mal reflektierst, wie ist das im Vergleich zu vor 10 Jahren? Hat sich da vieles verändert?
Ich habe ja schon gesagt, so wahnsinnig viel habe ich in meinem Leben nicht gedatet, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich viel verändert hat. Nach meinem Empfinden sind tatsächlich Frauen heute in einer anderen Situation, als sie es vor 10 Jahren waren oder als ich zuletzt gedatet habe, ist sogar noch länger her, das sind eher 13, 14 Jahre. Insofern, ja, ich glaube, Frauen sind heute freier, was aber auch daran liegen kann, dass natürlich die Frauen, mit denen ich mich treffe, jetzt auch 10 Jahre älter sind, als sie es vor 10 Jahren waren. Vielleicht ist das auch eine Frage des Alters, aber mein Gefühl ist, da tut sich schon ein bisschen was. Da tut sich schon was gesellschaftlich, dass Frauen heute eher sagen können, was sie wollen, dass sie nicht so tun müssen, als würden sie da, sie müssen nicht mehr diese ganzen Spielchen spielen, so zu tun, als wären sie uninteressiert oder als wären sie irgendwie anders da als Männer. Das ist für mich eigentlich eine ganz große Befreiung, aber vor allen Dingen auch deswegen, weil ich natürlich Töchter habe, die heute aufwachsen und weil ich gerne möchte natürlich, dass die nicht unter Bedingungen aufwachsen, wo man Jungs, die rausgehen und Frauen aufreißen, sagt, sie sind tolle Hechte und Mädchen, die das Gleiche tun, dann irgendwie signalisiert, sie wären Schlampen oder würden irgendwas Falsches machen. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was angeglichen und ich bin da sehr, sehr froh drüber.
zwei Töchter, die du in deinem Buch als Nummer 1 und Nummer 2 auch immer wieder einbindest. Nochmal zum Online-Dating, das streifst du nur so im Buch ganz kurz. Da habe ich mich gefragt, hast du es wirklich ausprobiert oder nicht? Tinder lädst du einmal runter, aber ob du es ausprobierst oder nicht, erfährt man nicht. Und die Unverbindlichkeit dieses Online-Datings wird auch nicht wirklich thematisiert. Wie siehst du das?
Also ich habe tatsächlich Tinder ausprobiert. Ich habe zwei Dates gehabt über Tinder. Ich war 2 Wochen auf Tinder und habe eben zwei sehr, sehr nette Frauen getroffen. Und mit einer gab es auch tatsächlich eine ganz schöne Zeit danach. Da war ich, glaube ich, nur noch nicht, in Wahrheit noch nicht so wirklich bereit dafür. Ich glaube, es ist heute nicht mehr wahnsinnig schwer, Leute kennenzulernen. Und das ist, da gibt es natürlich diese Unverbindlichkeit, dass man so einfach so viele Leute kennenlernen kann. Ich glaube, es ist immer noch genauso schwer wie immer, sich wirklich zu verlieben und sich wirklich einzulassen. Vielleicht ist es sogar noch schwieriger durch die gefühlte große Auswahl, die da ist. Aber jemanden kennenzulernen, ist natürlich durch die ganze Technik und auch dadurch, dass Menschen heute offener dazu stehen können, was sie wollen, möglicherweise echt einfacher. Aber das, was ich ja suche, nämlich nicht einen bestimmten Typ Frau, sondern einen bestimmten Typ Nähe, das ist immer noch genauso schwer, wie es immer schon war.
Wir wollen jetzt über die Kolumne von Journalist Michalis Pantelouris sprechen. Liebe zukünftige Lieblingsfrau. Wie kam die Entscheidung, wollte ich wissen, Briefe an eine fiktive Frau zu schreiben, nach der du eigentlich parallel noch suchst?
Eigentlich nur aus Notwehr. Wie gesagt, ich habe vorher schon Briefe geschrieben, nur für mich selber, um meine Gedanken zu sortieren. Und da waren auch welche dabei an diese zukünftige Lieblingsfrau, die ich eben noch gar nicht kenne. Und als es mir in meiner Schreibblockade, die ich hatte nach der Trennung, so schwer gefallen ist, da was hinzuschreiben, was nicht komplett bescheuert war. Meine Versuche waren wirklich so fürchterlich. Da habe ich irgendwann darauf zurückgegriffen und habe gedacht, okay, vielleicht nehme ich was davon und schicke es ab und dann gucke ich mal, was die Redaktion dazu sagt, was der Chefredakteur dazu sagt, ob das funktionieren kann. Und dann kam nur zurück, es funktioniert, wenn du damit leben kannst, dass du nächste Woche 400 Heiratsanträge kriegst.
Was ja dann fast auch so passierte, kommen wir gleich drauf. eben der Titel Liebe zukünftige Lieblingsfrau, der hat es schon ein bisschen in sich. Hast du nicht das Gefühl, du beschreibst diese Frau immer wieder, du beschreibst die Gefühle, die du zu dieser Frau hast immer wieder, dass dieses Bild von dieser Traumfrau, das du da zeichnest, dass das zu idealisiert ist vielleicht?
Das Lustige ist ja, dass ich diese Frau überhaupt nicht beschreibe. Die hat genau eine einzige Eigenschaft, nämlich, dass ich sie liebe. Und das ist was, was ich geben kann, von dem ich weiß, dass ich das geben kann. Das habe ich in meiner Vergangenheit schon gemacht und ich würde es in Zukunft auch gerne tun. Insofern ist dieses Ideal, wenn es überhaupt erfüllbar ist, dann ja nur von mir erfüllbar, liegt aber dann dadurch auch in meiner Hand. Deswegen habe ich da keine Angst vor, das so zu beschreiben. Ich habe das tatsächlich genauso erlebt. Ich habe meine Frau sehr, sehr geliebt immer. Das tue ich wahrscheinlich auf einer Ebene immer noch. Das ist die Mutter meiner Kinder und natürlich ist das eine großartige Frau. Und die werde ich natürlich immer irgendwie lieben. Und auf der anderen Seite war ich aber auch sehr verliebt in sie und ich kann sogar sagen, ich war immer sehr verliebt in sie.
Du fragst die Lieblingsfrau auch, was ist Liebe? Ist das nicht immer auch ein Teil Projektion?
Das ist natürlich ein Teil Projektion. Das ist ja eigentlich der Versuch, auf der Welt nicht alleine zu sein, bei der großen Unternehmung die Welt zu verstehen, für sich zu verstehen, ihr irgendeinen Sinn zu geben und seinen eigenen Platz zu finden. Und natürlich hat das ganz viele verschiedene Seiten. Und ich glaube aber, dass eben der wichtigste Teil davon, den musst du für dich selber erledigen. Das kann nicht jemand anders machen. Aber die Bereitschaft, dass da jemand ist und sagt, okay, erstens bin ich dabei und zweitens bin ich auch noch bereit, das anzunehmen, was du zu geben hast. Wenn das erfüllt ist, dann ist man schon mal ganz, ganz, ganz weit vorn.
Wenn wir nochmal auf Projektionen blicken, dann kann man ja fast sagen, dass viele Leserinnen deiner Kolumne auch so eine Projektionsfläche vielleicht in dir gefunden haben, so der perfekte Mann vielleicht. Du hast es angesprochen, lauter Heiratsanträge, Fanpost. Hast du dich sehr geschmeichelt gefühlt?
Natürlich ist das ein Riesenkompliment. Da muss man jetzt ein paar Sachen zu sagen gleich. Das Komische ist, dass da wirklich manche mir das Gefühl gegeben haben, sie hielten mich für einen ganz tollen Mann, obwohl diese Kolumne ja im Wesentlichen daraus bestand, dass ich meine Fehler und Unsicherheiten offengelegt habe. Das heißt, das, was da dran als toll wahrgenommen wird, ist, glaube ich, die Ehrlichkeit, die da drin steckt. Und das kann ich gut annehmen, weil ich wirklich sagen kann, das ist eine wahnsinnig ehrliche Kolumne und auch das Buch ist ein wahnsinnig ehrliches Buch. Ich selber kann meine Arbeit nicht qualitativ beurteilen, ob das gut ist oder schlecht, muss jemand anders sagen, aber das, was ich ehrlich sagen kann, sowohl über die Kolumnen als auch über das Buch, das ja nicht nur aus den Kolumnen besteht, sondern eigentlich eine Art autobiografischer Roman eines Jahres ist, das ist ein sehr, sehr ehrliches Buch geworden und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ich muss für mich selber natürlich klarkriegen, dass das, was da kommt an Reaktionen, und das kam ja viel, das kam ja wirklich tausende Zuschriften und die meisten davon wahnsinnig, wahnsinnig nett, dass das ein Kompliment ist für meine Arbeit. Die kennen das, was ich schreibe und die kennen mich als Autor und natürlich, wenn ich jetzt drüber rede, ein kleines bisschen auch als Person. Aber ich bin natürlich mehr als meine Texte und ich bin natürlich mehr als das, was ich jetzt hier sage. Insofern, da steckt ein ganzer Mensch dahinter und dieser Mensch ist natürlich am Ende genauso wenig toll oder genauso toll wie alle anderen auch. Also da bin ich natürlich, ich bin natürlich nicht der perfekte Mann. So, aber ich nehme das als Kompliment für meine Arbeit sehr gerne an und natürlich schmeichelt es mir auch als Mann und natürlich ist das gerade in so einer Situation, wenn man ein angeknackstes Selbstbewusstsein hat und nicht mehr schreiben kann und das Gefühl hat, man hat seine große Liebe verloren und findet nie wieder eine und ist irgendwie einsam und fühlt sich unattraktiv und so. Da gibt es natürlich wenig, was besser ist als so viel Zuspruch.
Da ist wirklich, die Kolumne ist wirklich sehr persönlich, das Buch auch, man könnte fast sagen, selbstentblößend. Wie sehr steht das eigentlich deinem Ziel, jemanden Neuen zu finden, dann vielleicht auch im Weg, wenn man sich so offen wagt?
Ja, den Gedanken habe ich natürlich, den habe ich natürlich auch und ich habe inzwischen auch den Eindruck, das kann gut sein, dass die zukünftige Lieblingsfrau eine ist, die möglicherweise eine ganz andere Sprache spricht.
Ja, so manche haben diese Kolumne nämlich gelesen und melden sich darauf in so einem Mund gedezent. Ist auch nicht easy, ne?
Es ist ein irrer Ritt und natürlich, ich habe damit angefangen, ich habe dabei noch nicht wirklich überrissen, dass das ja möglicherweise auch viele Leute lesen, sondern ich habe das ja eigentlich geschrieben an eine fiktive Person.
Ja, zur Hälfte. Jetzt, dann wird sie publik, die Kolumne, und du schreibst weiter mit dem Wissen, oh, jede Woche kommen trudeln Heiratseinträge ein.
Da habe ich das dann versucht auszublenden und versucht, genauso weiterzuschreiben, wie es vorher war. Und hoffe, das ist mir ganz gut gelungen. Aber klar, ich habe dann in dem Moment, wo es klar war und das alles offen war, musste ich mich nochmal mit mir selber in Klausur gehen und sage, ja, ich arbeite jetzt eben im Moment für dieses Jahr als emotionales Nacktmodell und das ist, glaube ich, aber auch eine ganz immanente Aufgabe von Kunst, das gehört dazu und hier in dem Fall stehe ich dann da als Werkschaffender, ich bin ja eigentlich nur ein Handwerker, ich bin ja eigentlich ein Journalisten gelernt und stehe aber dann jetzt hier tatsächlich mit diesem Impuls, den ich mir aus der Kunst ausborge, da und sage, okay, wenn man das nicht ehrlich macht, dann braucht man es gar nicht machen und ich könnte auch, wenn ich es nicht ehrlich machen würde, wenn ich es erfinden sollte, so das hier gar nicht schreiben.
Michalis Pantelidis hat ein Buch über Trennen, Verzweifeln, Aufraffen, Neudaten und dann wieder Zweifel haben geschrieben. An einer Stelle reflektiert er ziemlich ehrlich, ich sehne mich nach Liebe und fürchte mich, wenn sie kommt. Also die Frage, wie ist das mit einer neuen Beziehung? Ist Nähe zulassen schwer?
Ja, ich finde es tatsächlich ganz schön schwer, weil es ist ja doch so, meine letzte Beziehung war meine Ehe, die sollte für immer halten und hat es nicht getan. Und ich glaube, das, was man da braucht, das Vertrauen, um Nähe zuzulassen und so, dass diese Nähe, wenn sie dann kommt, die fühlt sich so wahnsinnig gut an und gleichzeitig kommt dann so die Verlustangst dazu und kommen die Erinnerungen dazu, wie es beim letzten Mal geendet ist und da, wie sehr das wehgetan hat. Und dann gibt es plötzlich so eine Qualität, dass das, was sich so gut anfühlt, sich gleichzeitig auch so ganz furchtbar gefährlich und schlecht anfühlt. Und da muss man durch. Da muss man tatsächlich, glaube ich, jeden einzelnen Schritt für sich selber machen und man kommt dem hoffentlich näher. Und natürlich hat man aber auch die Hoffnung, dass da irgendwann diese Frau steht und die haut einen so weg, dass man rauschhaft verliebt, einfach über diese ganzen rumpeligen Zeiten, die da möglicherweise parallel kommen, einfach so weggetragen wird. Das hoffe ich für mich sehr.
Wenn es denn eine zukünftige Frau geben wird, dann ist ja eigentlich bei dir Patchwork angesagt. Meinst du, wäre es ohne Kinder leichter, als Single wieder neu zu suchen?
Ich glaube, da muss man nicht drum herum reden. Natürlich ist es eine Belastung und natürlich ist es schwierig für jemanden, der reinkommt in eine Beziehung, wo dann schon Kinder sind. Da muss die Frau dann für sich sehen, ob sie das will und ob sie das schafft und ob sie das kann. Für mich ist natürlich klar, da gibt es diese beiden wunderbaren, wunderschönen, tollen Mädchen und die werden auf einer Prioritätenliste immer so weit vorne stehen, dass es natürlich schwierig sein wird für jede Frau, die da kommt. Und ich glaube, das erlebt jeder, der Kinder hat und dann wieder einen neuen Partner sucht. Natürlich ist das ohne Kinder einfacher, aber ich habe die sind das größte Glück meines Lebens und ich werde alles tun, damit die Frau, die da kommt, nicht das Gefühl hat, sie ist da irgendwie ein zusätzliches, überflüssiges Rad am Wagen, sondern ich glaube, man kann das so zusammenkriegen, dass jeder seinen Platz hat und so wahrgenommen wird und so respektiert wird und den Platz hat, den er da haben soll.
Wie hat denn das Reflektieren über die Liebe und die Frau, die du lieben willst, dein Leben verändert?
Das war natürlich ein wahnsinnig egomanischer Akt, wenn man monatelang so ein Buch schreibt und sich mit sich selbst beschäftigt, aber eben auch ein ganz reinigender. Ich glaube, ich habe da ganz viele Sachen tatsächlich dann erst mit diesem Buch verarbeitet und bin jetzt in der Lage, die dann auch gehen zu lassen. Und ich merke, dass ich beschäftige mich jetzt sehr damit. Ich lese aus dem Buch vor, ich rede drüber und so. Dann merke ich, dass ich Dinge doch immer wieder ganz gut loslassen kann. Das kommt in kleinen Wellen zurück. Das wäre auch schlimm, wenn man 10 Jahre Ehe einfach so schnell abschütteln könnte in 1,5 Jahren. Das kann ich natürlich auch nicht, aber es wird langsam besser.
Gibt es denn eine mögliche zukünftige Lieblingsfrau aktuell?
Oh ja. Ich arbeite hart dran. Ja.
Die Daumen sind gedrückt, klar. Liebe zukünftige Lieblingsfrau, das Buch von Michalis Pantelidis gibt es für 20 Euro, erschienen im Verlag Kein und Aber. Und das war's mit Eine Stunde Liebe. Ich bin Shanli Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.